Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist der Wochenspruch für diese neue Woche, mit dem wir Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Es ist der 5. in der Passionszeit. Wir haben ja gerade auch dieses schöne Vorspiel gehabt vom großen Schmerzensmann. Und dieser Gottesdienst hat den Namen Judika. Wenn ich es richtig kapiert habe, hören wir dann nachher noch was dazu. Wir begrüßen besonders in unserer Mitte Herrn Pfarrer Helmut Manz mit seiner lieben Frau. Er ist Pfarrer IR und das heißt ja bekanntlicherweise im Rufweite. Und das haben wir schon öfters positiv erlebt und sind dankbar, dass du hier bist. Wir beten. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil. Herr Jesus, danke, dass wir heute Morgen auf dich schauen dürfen. Auf diesen Gott, der sich um Jakob gekümmert hat und der den Weg mit diesem Betrüger gegangen ist. Herr, danke, dass wir aufschauen dürfen zu dir, auch aus all dem heraus, was uns in diesen vergangenen Tagen beschäftigt hat und was uns vielleicht auch jetzt belastet. Danke, dass du uns diese Zeit schenkst mit deinem Wort und dass du dein Wort hältst, dass du das tust, was du versprochen hast. Herr Jesus, wir möchten einfach Danke sagen, dass wir in deinem heiligen Jesusnamen jetzt zusammen sein dürfen. Wir bitten um diesen inneren Frieden, um hören zu können, was du uns sagst. Wir bitten um deinen Segen beim Reden und beim Hören. Und Herr, wir bringen auch vor dich jetzt in der Stille, was uns gerade so vorne dran liegt. Du erhörst unser Gebet, darum kommen wir zu dir. Amen. Wir hören aus Gottes Wort, aus 1. Mose 22, diesen Bericht bei Luther überschrieben, Abrahams Versuchung, wir kennen es auch unter der Überschrift Isaaks Opferung. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater? Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn oben auf den Altar auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Freue mich immer wieder, wenn ich hier sein darf, in diesem Hause. Wir fühlen uns hier einfach wohl und sind gerne da, wenn es auch nur manchmal einen Tag oder einen halben oder nur einen Dritteltag, so wie jetzt heute, wenn man heute Morgen anreist aus dem Nordschwarzwald und nach dem Mittagessen wieder in die Stuttgarter Gegend fährt. Man gönnt sich ja auch sonst alles. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die evangelische Kirche hat Predigttextreihen. Das weiß vielleicht der ein oder andere. Das heißt, für jeden Sonntag ist es ein sogenannter vorgegebener Text, Abschnitt aus der Bibel. Und in der alten Reihe, die bis vor 5 Jahren noch üblich war, war in der 6. Reihe, in der wir jetzt im Augenblick sind, ein Predigtabschnitt aus dem Hebräerbrief im Kapitel 13, nur 3 Verse 12 bis 14. Dieser Abschnitt ist in der neuen Predigttextordnung jetzt nach vorne gerückt, in die 2. Reihe. Dort ist er sicher auch gut aufgehoben. Aber ich habe mich entschieden, diesen Text heute doch zur Grundlage zu nehmen und das, was wir vorher als Schriftlesung gehört haben, nämlich Isaaks Opferung, das wäre der eigentliche Predigttext für heute gewesen. Ich gebe es ganz offen zu, das war mir jetzt dann doch etwas zu aufwendig, diese Brücken zwischen Isaaks Opferung und der Opferung unseres Herrn Jesus Christus zu ziehen. Das ist in einer Bibelstunde gut, aber für eine Predigt habe ich mich jetzt doch davor etwas gescheut. Der Hebräertext ist nicht minder herausfordernd, denn in diesen kurzen Worten steckt so unglaublich viel drin, was einen unmittelbaren Bezug auch zu heute und zu unserem Leben und zu unserer Gegenwart, ja, zu unserer Persönlichkeit hat. Ich lese uns diesen Abschnitt und ich lese ihn im Zusammenhang, damit wir hineinfinden, um was es da eigentlich geht. Der eigentliche Abschnitt ist Hebräer 13, 12 bis 14, ich lese aber von 8 bis 16. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Jetzt kommt unser Predigtabschnitt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Nachsatz. So lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Herr, segne dein Wort in unser aller Herzen. Amen. Liebe Tannenhöhe-Gemeinde und auch diejenigen an den Geräten irgendwo draußen im Land, unser Herr stirbt draußen vor dem Tor. Was bedeutet das für uns? Ich möchte mich diesem Abschnitt vorsichtig in drei Schritten nähern. Der erste, Jesu Tod ist unser Leben. Ein zweites, Jesu Leben ist unser Weg. Und ein drittes, Jesu Weg ist unser Ziel. Jesu Tod ist unser Leben. Wir stehen jetzt mitten in der Passionszeit. Manche nehmen an diesen Fastenaktionen teil, 7 Wochen ohne. Die Fastenzeit, wie verschiedene andere Zeiten auch, sind in der Bibel zeitlich begrenzt. Und die Kirche hat diese zeitliche Begrenzung gerne auf sich genommen, nämlich 40 Tage. Und wenn man nun aber rechnet, vom Aschermittwoch bis zum Karsamstag, dann kommt man auf deutlich mehr. Und fragt sich, wer hat sich da verzählt? Bei den Namensgebungen der Sonntage gibt es ja auch gewisse Großzügigkeiten. Der erste Sonntag vor der eigentlichen Passionszeit heißt Septuagesime. Da stimmt es noch. Das ist ein lateinisches Zahlwort und heißt nichts anderes als 70. Der nächste Sonntag heißt aber bereits Sexagesime und natürlich, die Woche hat keine 10 Tage dazwischen, sondern nur 7 und dann kommt es etwas zahlenmäßig aus dem Tritt. Aber wieso passt mit diesen 40 Tagen nicht? Wir haben aus dem Blick verloren, dass die Sonntage von der Fastenzeit grundsätzlich ausgenommen sind. Jesus hat einmal ein Streitgespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die den Jüngern und ihm vorgeworfen haben, warum fasten deine Jünger nicht? Da hat er ihnen einen Satz ins Herz geschrieben und ins Gedächtnis geschrieben, der ist in der Bibel überliefert. Wie können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam unter ihnen ist? Und am Sonntag, nicht nur da, aber da besonders, ist der Bräutigam Jesus Christus unter uns. Deshalb fallen die Sonntage jeweils aus dem Fasten heraus. Es darf aber jeder halten, wie er es will. Es gibt manche Leute, die fasten durch. Noch interessanter, aber das nur als kleiner Exkurs und dann komme ich wieder zurück, ist die Fastenzeit in der Adventszeit. Das war ja früher auch eine Fastenzeit. Heute ist Vorbereitungszeit mit Plätzchen backen, mit Tannenduft, mit Kerzenschein und allem drum und dran und Dudelmusik in den Kaufhäusern, wir kennen das. Und diese Fastenzeit dauert auch 40 Tage. Aber sie endet nicht an unserem Weihnachtsfest, so wie wir seit 1,5 Jahrtausenden feiern, sondern am ursprünglichen, das wir noch beibehalten haben, nämlich an Epiphanias, am Erscheinungsfest. Das war das ursprüngliche Weihnachten, 6. Januar. So, wenn man da jetzt seit 40 Tage zurückrechnet, dann kommt man natürlich irgendwo an, nur nicht dort, wo wir es uns wünschen. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass in der Weihnacht, in der Advents- und Weihnachtsfastenzeit nicht nur der Sonntag, sondern auch der Sabbat, also der Samstag, ausgenommen war. Und dann zurückrechnet, dann kommt man auf den 11. November. Da hat in der alten Kirche die adventliche Fastenzeit begonnen. Das ist interessant, wenn man diese Dinge beobachtet und beachtet und dann vielleicht auch sich selber mit seinem Verhalten in diese Zeiten einklingt. Dass der 11. November auch für anderes steht, möchte ich jetzt nicht unbedingt betonen. Jesu Tod ist unser Leben. Theoretisch wissen wir das. Als Christen wissen wir, Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Er hat den Tod auf sich genommen, damit wir Freiheit haben, damit wir Erlösung haben von unseren Sünden, damit wir aufatmen können, damit wir nach vorne schauen können, damit unser Leben nicht geprägt ist von dem, was wir gerne möchten und es nicht schaffen, was wir gerne wollen und vielleicht doch nicht tun, wo wir schuldig werden an Gott, an anderen Menschen und auch an uns selber. Wie geht man mit Schuld und Sünde um? Die Passionszeit, diese Leidenszeit, die ist Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie mein ganz persönlicher Umgang mit diesen Fragen ist. Denn wir können ja keinen Tag leben, ohne dass wir nicht an einer von diesen drei genannten Personengruppen schuldig werden. Und selbst wenn wir im Bett liegen und uns einen schönen Tag machen oder einen faulen Tag oder was auch immer, werden wir schuldig zumindest an Gott, wenn er uns einen Auftrag gegeben hat, den wir dann eben nicht ausführen. Also man wird nicht nur schuldig, indem man etwas tut, was man nicht soll, sondern auch indem man etwas nicht tut, was man soll. Gott nimmt uns ja in seinen Dienst. Auf eine ganz besondere Art und Weise gebraucht er uns an seinem Werk der Mission, der Verkündigung des öffentlichen Bekenntnisses. Und wir sind da natürlich Widerständen ausgesetzt, sei es innerhalb der Familie oder auch außerhalb der Familie. Wir kennen eine Frau, die gerne, sie nennt es immer Straßenmission, macht. Das heißt, sie hat ihre Tasche immer voller Traktate. Und wenn sie in die Bahn steigt und jemandem begegnet, dann drückt sie ihm Traktat in die Hand. Oder wenn sie auf der Straße ist, irgendwo auf dem Marktplatz oder beim Einkaufen und sieht jemand, wo sie denkt, ach, der könnte Gottes Wort gebrauchen, dann drückt sie ihm ein Traktat in die Hand. Ihrer Familie ist das peinlich. Obwohl die Stadt, in der die Familie herkommt, das ist Chemnitz, ist nun wirklich so groß und anonym, dass niemand Rückschlüsse drauf ziehen kann, wer das denn eigentlich ist. Außerdem wohnt diese Frau seit bald 40 Jahren nicht mehr dort. Trotzdem, der Familie ist das peinlich, obwohl die Familie auch Christen sind, engagierte Christen. Also es gibt durchaus auch Widerstände innerhalb. Und doch muss dieser Welt bekannt werden, Jesus ist unser Leben. Und je mehr es zurückgedrängt wird in unsere Privatsphäre, dass wir zu Jesus gehören, dass wir Christen sind, dass wir ihn bekennen und uns freuen darüber, dass wir diese frohe Botschaft weitergeben können, umso mehr kommt der Widerstand und umso mehr verlieren sich die Leute in allerlei törichtem und unnützem, ja manchmal sogar bösem und schädlichem Tun. Diese innere Leere muss in irgendeiner Weise ausgefüllt werden. Sie kann nicht einfach so existieren, dass man sagt, es spielt doch keine Rolle, ob mein Glas leer ist, ob es voll ist. Wenn ich Durst habe, kann ich warten. Nein, beim Leben ist das anders. Da kann ich nicht warten. Das muss gefüllt werden. Wir nennen das so schön mit diesem Allgemeinbegriff. Ich möchte da jetzt nicht genau differenzieren. Wir nennen das Kultur. Und da hat jede Bereichsgruppe im Alter ihre eigene Kultur. Die Jugend hat eine andere Kultur als die Erwachsenen. Die Schwestern haben eine andere Kultur als die Pfarrerschaft. Auch wenn wir alle miteinander an Jesus glauben, so gibt es da doch Unterschiede. Ja, selbst in der Ehe zwischen Mann und Frau gibt es unterschiedliche Glaubensweisen, unterschiedliche Erfahrungen, die wir machen. Und das dürfen wir wahrnehmen und dürfen berücksichtigen. Die Welt, die das nicht kennt, dass Gott Originale geschaffen hat, dass alle zusammengehören und jeder, wenn er seinen Teil dazu beiträgt, es ein wunderschönes Ganzes gibt. Die Welt schaut nur auf sich. Freilich kenne ich auch den Spruch, Wenn jeder nur an sich denkt, ist an alle gedacht. Ja, das stimmt schon. Aber es gibt keine Gemeinsamkeiten. Vielleicht Hobbys, über die man sich austauschen kann. Aber gemeinsame Gebetserfahrungen, gemeinsame Glaubenserfahrungen, Fehlanzeige. Aber da müssen wir Christen uns an der eigenen Nase fassen. Wie gehen wir mit unseren Glaubenserfahrungen um? Wie gehen wir damit um, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir durch ihn das Leben haben? Wo reden wir darüber? In der Familie? Vielleicht. In der Verwandtschaft? Vielleicht schon seltener. Mit den Nachbarn? Oh. Wir hatten in unserem letzten Pfarrhaus zwei Häuser weiter unten eine neuapostolische Familie. Es waren zwei Familien. Mit denen haben wir uns gut verstanden. Die waren oft im Garten. Und wenn man dann auf dem Weg ins Pfarrhaus am Garten vorbeikam, da kam man einfach nicht ungestreift vorbei. Da musste man hinein, da musste man einen Kaffee trinken oder mit Grillen oder mit irgendetwas. Und auch beim Fußballspielen, die haben die Garage ausgeräumt, eine große Leinwand reingestellt, den Beamer, da stand das Bierfässchen, dort stand der Grill und man war guter Dinge. Und ich habe mich jetzt mit Fußball noch nicht so intensiv befasst, dass ich Mannschaften nennen könnte. Deshalb habe ich mich dann mit den anderen etwas abseits gesetzt. Und es hat keine 10 Minuten gedauert und wir waren mit diesen neuapostolischen Familien im Glaubensgespräch. Da musste man nicht irgendwo ein Thema suchen, sondern das hat sich einfach aus dieser Begegnung ergeben. Und es hat mich sehr und herzlich gefreut, dass man in der Nachbarschaft engagierte Christen haben, jetzt egal zu welcher Denomination sie gehören, aber dass man in der Nachbarschaft Christen hat, die den Mut haben, mit anderen Leuten über ihren Glauben zu sprechen. Die Zeit der missionarischen Tätigkeiten und des Abwerbens bei der Neuapostolischen Kirche, die ist ja längst vorbei. Sie sucht den Schulterschluss im Miteinander mit anderen Gemeinden. Und ich gehöre zu den Leuten, die sagen, die Zeit der Grabenkriege ist vorbei. Und die Spezialitäten, die jede Gruppe für sich hat, die darf sie doch behalten. Die sind doch nicht heilsentscheidend. Sondern heilsentscheidend ist, dass wir einen gemeinsamen Herrn haben. Dann gibt es einen Spruch, den kennen Sie sicher auch. Die Herkunft ist ziemlich umstritten. Der Spruch heißt, wenn Gott Maß nimmt, dann legt er das Band nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Ich habe immer wieder gesucht, von wem stammt er eigentlich? Und habe zwei Quellen gefunden, die nicht zusammenpassen. Das eine ist Corrie ten Boom, der traue ich das zu. Und das andere ist eine Lola Montes. Keine Ahnung, wer das ist. Der traue ich das auch zu. Allerdings, sie lässt den zweiten Satz weg, warum auch immer. Bei ihr endet der Spruch, legt er das Band nicht um den Kopf. Der Rest fehlt. In allen Ausführungen, wo auf sie verwiesen wird, fehlt dieser. Vielleicht ist das ihr Vermächtnis, dass sie den zweiten Teil weggelassen hat. Aber ob er nun tatsächlich von Corrie ten Boom stammt, ist nicht ganz sicher. Trotzdem, er sagt etwas Wahres. Wenn Gott Maß nimmt, legt er das Band nicht um den Kopf, sondern um das Herz. Warum ist das so wichtig? Vielen Menschen gemein, ich möchte niemanden vereinnahmen, aber vielen Menschen gemein ist, dass Loslassen schwerfällt. Vor allem Loslassen von Gewohntem, Loslassen auch vom Gewohnten selber machen. In der Begegnung mit Jesus steht in der Bibel immer mal wieder diese Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das sind menschliche Fragen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und das war eine mühevolle Kleinarbeit. Ja, ich möchte manchmal fast sagen, eine Sisyphus-Arbeit. Sisyphus ist der, der immer eine Kugel auf den Berg schiebt und wenn er ganz oben ist, dort gibt es keine Ebene und dann rollt sie ihm irgendwo wieder runter und dann schiebt er sie wieder nach oben und das geht unendlich. Deshalb, dieser Sisyphus ist zum Sinnbild geworden für eine Arbeit, für eine Anstrengung, die man tagtäglich unternimmt und doch nicht ans Ziel kommt. Was muss ich tun? Jesus hat diese Sisyphus-Arbeit der Aufklärung auf sich genommen und hat den Menschen deutlich gemacht, ihr müsst nichts tun, weil ihr könnt nichts tun. Was will ich denn Gott geben? Ich kann ihm doch nur das geben, was ich von ihm empfangen habe. Loslassen vom Gewohnten selber machen wollen. Und vor allem dann, wenn wir Menschen schuldig werden bei Gott, drängt es uns geradezu nach Wiedergutmachung. Dass wir irgendetwas anstellen wollen, um Gott wieder gnädig zu stimmen. Und sei es, dass wir an irgendeine Organisation eine größere Spende geben oder sonst irgendetwas Karitatives, Diakonisches, Missionarisches tun. Und dann, wenn wir das abgeleistet haben, sozusagen wieder ein beruhigtes Gewissen haben. Jetzt bin ich wieder in meinem Kontostand oder in meiner Waage oder was für Bilder, die wir da gebrauchen wollen wieder eben. Ja, die Befolgung irgendeines Gesetzes scheint uns leichter als das Annehmen der Gnade Gottes. Natürlich ist es uns in die Wiege gelegt, der Leistungs- und Lohngedanke. Ich darf etwas tun und bekomme dafür den Lohn, den Ausgleich dafür. Oder manchmal, ich muss auch etwas tun und bekomme dafür den Ausgleich. Das fällt den Jugendlichen heute zunehmend schwerer, an Dingen auch dran zu bleiben und nicht gleich aufzugeben, wenn mal Schwierigkeiten kommen. Und dann eben mit dem Lohn, den man bekommt, sich auch zufrieden zu geben. Warum ist das so, dass uns die Befolgung eines Gesetzes leichter wird als die Gnade? Ja, Jesus ist darauf eingegangen. Er hat im Gespräch mit nicht nur einem davon geredet, ja, was sagen denn die Gebote? Und dann hat man die Gebote aufgezählt. Ich denke da an diesen Reichen. In einem Evangelium wird er Jüngling genannt, im anderen weiß man nicht, wie alt er ist. Und der sagt, ich habe die Gebote gehalten von Jugend an. Gute Erziehung, gutes Elternhaus, wo man das gelehrt wird, die Gebote Gottes zu respektieren, darauf zu achten und in ihnen zu entdecken, sie sind ein guter Weg, das Leben rein und heilig zu halten. Zumindest was die Tunseite angeht. Dann kommt uns der Wochenspruch von heute in die Quere. Wir haben ihn ganz am Anfang gehört. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Also das mit den 10 Geboten ist Jesus nicht an vorderster Stelle. Das ist nicht das, was er uns weitergeben will. Zwar sind die 10 Gebote nicht aufgehoben, aber sie haben einen anderen Stellenwert. Nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Da wird dem Menschen alles tun, alles selber machen wollen, aus der Hand genommen. Jesus will uns dienen. Und deshalb heißt diese Veranstaltung, die wir jetzt haben, Entschuldigung, wenn ich das so nenne, Gottesdienst. Es ist nicht unser Dienst für Gott, sondern es ist Gottesdienst an uns. Und einen Gottesdienst zu versäumen, aus welchem Grund auch immer, weil ich zu müde bin oder weil ich zu beschäftigt bin oder weil ich fortfahren will, Ausflug machen. Jeder versäumte Gottesdienst ist ein versäumter Gottesdienst an mir. Wenn ich das mal kapiert habe, dann kehren sich die Dinge um. Dann habe ich plötzlich Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft mit anderen Christen und Sehnsucht nach dem Ort, an dem mir Gott dienen will, durch sein Wort, durch den Mut, den er mir macht, durch die Kraft, die er mir schenkt durch den Segen, den er über mich ausschüttet. Warum tun wir uns so schwer, mit dem Loslassen. Wir sind schon manchmal Menschen begegnet, und Ihnen vielleicht auch, die so ziemlich burschikos daherkommen. Vordergründig sieht das nach einer guten Selbstsicherheit aus. Aber wenn man dann Gelegenheit hat, mit so einem Menschen ins Gespräch zu kommen, dann merkt man, hinter der Fassade sieht es oft ganz anders aus. Und durch dieses burschikose Auftreten muss irgendein weicher Kern oder irgendein verletztes Seelchen geschützt werden. Und ja, nicht rankommen lassen, deshalb immer gleich: Angriff ist die beste Verteidigung. Da geht man nach vorne raus und beeindruckt die anderen vielleicht auch das eine und andere Mal. Und so kommt niemand drauf, wo die Not eigentlich sitzt. Mir ist ein weiteres aufgefallen. Wenn wir im Urlaub sind und unterwegs sind, passiert etwas, was uns zu Hause auf der Straße zwischen selten oder gar nie begegnet. Nämlich, dass man einander grüßt. Also auf keiner Wanderung ist mir es je begegnet, dass jemand an einem vorbei ist mit seinem verbiesterten Gesicht und nichts gesagt und nichts getan hat. Sondern man sagt Grüß Gott oder man sagt Hallo oder irgendetwas. Im Urlaub ist alles anders, natürlich jetzt nicht in den Städten, aber auf den Wanderwegen. Eine Wahrnehmung, ich nehme dich als Person wahr, ich nehme dich als einen wahr, der auch diese Erholung sucht, der vielleicht den gleichen Weg mit mir geht oder mir auch entgegenkommt. Und ich habe dann gedacht, nun gut, vielleicht könnte ich ja mal seine Hilfe gebrauchen. Irgendwann um die nächste Ecke. Und bin dann froh, wenn ich ihn vorher gegrüßt habe. Oder er wird zum Helfer für irgendjemand. In meiner Dienstzeit ist mir morgens, wenn ich zur Schule bin, zum Religionsunterricht, immer eine Frau begegnet. Jeden Morgen um die gleiche Zeit, sie ging zum Bus, ich ging zur Schule. Und am Anfang ist sie an mir vorbei, hat gar nichts gesagt. Ich habe dann gegrüßt, weil als Pfarrer muss man grüßen, sonst wird man irgendwann drauf angesprochen. Das habe ich auch schon erlebt. Sie grüßen mich gar nicht. Und irgendwann kam der Gruß zurück nach mehreren Wochen. Dann ist tatsächlich passiert, dass sie mich entdeckt hat, dass sie zuerst gegrüßt hat. Das hätte ich mir fast rot angestrichen im Kalender. Ein paar Monate später starb ihr Mann. Dann kam ich als Seelsorger ins Haus. Ich habe sie nicht darauf angesprochen, dass sie mich am Anfang nicht gegrüßt hat. Aber ich für mich habe gedacht, was wäre passiert, wenn sie beim Nichtgrüßen geblieben wäre? Wäre es ihr dann peinlich gewesen, jetzt plötzlich jemandem gegenüber zu sitzen, zwangsweise, dem sie vorher hartnäckig den Gruß verweigert hat? Zum Glück hat sie es nicht getan. Und dann war irgendeine Art Beziehung da und das Gespräch war auf einer ganz anderen Ebene. Und ich konnte ihr dann sagen, ja, ich war auf dem Weg zum Religionsunterricht. Die Gemeinde war so groß, dass man da den Pfarrer nicht unbedingt gekannt hat. Ist halt manchmal so. Sie hat meine Hilfe gebraucht. Und allein durch den Gruß ist eine Beziehung entstanden. Grüßt die Leute. Und dieses Grüß Gott, das geht ja nicht weiter, grüß Gott, wenn du ihn siehst, sondern das heißt ja, es grüße dich Gott. Ist ja eine Abkürzung. Genauso das schwäbische Ade, das französische Adieu oder das lateinische Adeus oder Adeo. Das heißt mit Gott. Ich sage deshalb gern Ade. Das Tschüss verbirgt das auch, das ist mehr so das Rheinländische. Auch dort ist dieses Adeo noch drin enthalten. Jesu Tod ist unser Leben. Was wird hier beschrieben? Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Draußen. Es wird beschrieben, dass draußen die Opfertiere verbrannt wurden. So haben wir es vorher gehört. Vorher hat man beim Schlachten das Blut aufgefangen. Und das Blut hat man ins Heilige gebracht. Hier wird ein Doppeltes deutlich. Zum einen, es geht um einen doppelten Tod. Es geht um ein doppeltes Sterben. Wenn in der Bibel Dinge wichtig sind, werden sie immer doppelt ausgedrückt. Und auch hier, zunächst wird dem Tier das Blut entnommen und aus alttestamentlichen Zusammenhängen wissen wir, im Blut war das Leben. Deshalb war es den Israeliten auch nicht erlaubt, Blut in irgendeiner Form als Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, weil im Blut das Leben ist. Wir kennen die Geschichte mit Abel, wo Gott sagt, sein Blut schreit, sein Leben schreit. Du hast sie ihm genommen. Und dann kommt der zweite Teil des Sterbens, nämlich dass die Opfertiere hinausgebracht wurden vor das Tor, draußen vor der Stadt. Dort wurden sie verbrannt. Ein doppeltes Sterben. Und aus diesem Zusammenhang habe ich dann als Student, ich hatte das Glück, gute Professoren zu haben, den Herrn Stuhlmacher, den Herrn Hengel und wie sie alle geheißen hatten, das waren alles gläubige Leute. Waren wir sehr dankbar dafür damals. Und da gibt es eine Stelle, wo Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor dem oder vor jenem, sondern fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele, und jetzt heißt es dort, hinabtöten kann. Das Wort können wir gar nicht übersetzen, vom Griechischen ins Deutsche. Aber da geht es nicht nur um das Töten, nicht nur um das Verderben, nicht nur um den Ausschluss aus dem Himmel, sondern dieses Hinabtöten ist eine maximale Verstärkung von dem, was hier geschieht. Ein doppeltes, doppelt gestorben. Die Bibel kennt das auch, wenn sie vom Tod redet, redet sie auch von einem doppelten Tod. Zum einen das Aufhören des menschlichen Lebens. Und dann zum Zweiten den Ausschluss aus dem Himmel. Und in der Offenbarung, Kapitel 19, wird tatsächlich an dieser Stelle auch vom zweiten Tod geredet. Draußen. Ich denke an das Volk Israel in der Wüste. Die Stiftshütte war draußen vor dem Lager. Sie war nicht im Lager. So wie man später die Kirchen mitten ins Dorf gebaut hat, sondern sie war außerhalb des Lagers. Und wer zur Stiftshütte gehen wollte, der musste hinaus. Ich denke später an den Durchzug durch den Jordan. Da war man auch draußen, außerhalb des verheißenen Landes. Und sie mussten durch das Wasser durch ins Geheiligte, als selbst Geheiligte, durch das Wasser gereinigt. Und hinein durften nur Geheiligte, diejenigen, die bei dieser ersten basisdemokratischen Entscheidung des Mose, basisdemokratische Entscheidung der Weltgeschichte, dass Mose auf 10 Kundschafter gehört hat, die gesagt haben, wir können nicht hinein in dieses Land, anstatt auf die 2, auf den Kaleb und auf den Josua, die gesagt haben, doch, wir können hinein, Gott hat uns dieses Land gegeben. Basisdemokratische Entscheidung war eine Fehlentscheidung und dann hat Gott gesagt so, alle, die an diesem Tag 20 Jahre und älter sind, dürfen nicht ins Land. Nur die 20 Jahre und Jüngeren. Und so war es dann auch. Die anderen sind alle in der Wüste in den kommenden 40 Jahren oder 38 Jahren umgekommen. Nur die Geheiligten, die Gott ausersehen hat, einfach mit einem Altersschnitt, die durften hindurch. Ich denke an den Durchzug durch das Schilfmeer. Nur die Israeliten durften hindurch. Nur Gottes heiliges Volk durfte hindurch. Die Ägypter nicht. Die sind in diesem zurückkehrenden Wasser ertrunken. Ich denke an Johannes den Täufer. Er war jenseits des Jordans. Also in Jordanien. Im heutigen Jordanien. Und die Menschen kamen zu ihm hinaus. Sie mussten durchs Wasser hinaus. Haben sich auf der anderen Seite des Jordans, auf der Ostseite von ihm taufen lassen und sind dann als Geheiligte wieder durch dieses Wasser zurückgekehrt in ihr Land, so wie damals bei der Landnahme am Ende des 40-jährigen Wüstenzuges. Wasser ist Lebensspender, aber Wasser reinigt auch und es kann den Tod bringen. Jesu Tod ist unser Leben. Ein zweites, Jesu Leben ist unser Weg. Keine Bange, die nächsten beiden werden kürzer. Jesu Leben ist unser Weg. Jesus hat sich ganz seinem himmlischen Papa hingegeben. Bis dahin, dass er gesagt hat, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und ich rede nur, was ich den Vater reden höre. Deshalb ist Jesus auch am Abend eines Tages, wohl die halbe Nacht, im Gespräch mit seinem himmlischen Papa gewesen. Und hat von ihm Weisung bekommen, was ist am nächsten Tag dran. Und hat sich daran gehalten. Hat sich daran orientiert. Und wenn die Leute anderes von ihm wollten, hat er sich erkenntlich schwer damit getan und gesagt, das ist jetzt allerdings nicht mein Auftrag. Die kananäische Frau, die ihn da bedrängt hat und nicht von der Stelle wich, bis sie ihren Willen erfüllt bekam, oder der Knecht von diesem römischen Soldaten und so weiter. Da hat Jesus gezögert, das war nicht sein Auftrag. Er war gesandt zum Volk Israel, er war gesandt zu den Juden. Er hat sich Gott ganz hingegeben, hat ganz auf ihn vertraut, ist diesen Weg gegangen, obwohl er gewusst hat, was am Ende steht. Und dass er das seinen Jüngern dreimal versucht hat, deutlich zu machen, obwohl er gewusst hat, die kapieren das nicht, dass er sterben muss. Und wenn er es zehnmal sagt, wird es nicht besser. Hat Jesus dennoch gemacht und ich denke auch, er hat das, was ihm als Auftrag aufgegeben war, auch für sich selber in Worte gefasst, damit er seine eigene Stimme hört und bekräftigt wird, das ist mein Weg, den muss ich jetzt gehen. Draußen. Soweit wir wissen, war Jesus nach seiner Taufe nicht eine einzige Nacht schlafend in Jerusalem. Er hat immer außerhalb von Jerusalem geschlafen. Und auch in der Nacht seiner Gefangennahme hat er nicht geschlafen, sondern er war hellwach die ganze Nacht. Wie kann man da auch schlafen, wenn man so körperlich gequält wird? Jesus war draußen. Er war draußen bei den Menschen, die ihn gesucht und die ihn gebraucht haben. Und nun sind wir aufgefordert. Nicht selber machen wollen, sondern Hingabe an Jesus und an sein Opfer. Und das heißt, das Wissen um die Vergebung, die wird an manchen Stellen als Schmach bezeichnet und das ist ja auch. Also nicht die Vergebung, sondern die Sünde, die dahinter steckt, ist ja eine Schmach. Gott will, dass wir nicht sündigen. Aber er weiß auch, wir können nicht anders. Und das beschäftigt uns ja auch und wir möchten es gerne wieder loswerden. Und deshalb müssen wir um die Vergebung wissen und wir müssen auch um den Umstand wissen, der uns in der Bibel an mehreren Stellen deutlich gemacht wird. Wenn Gott vergibt, geht er mit unserer Schuld und Sünde so um, als wäre sie nie geschehen. Das müssten wir jetzt vertiefen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, aber glauben Sie mir, es ist so. David ist so ein Beispiel, Psalm 103 ist so ein Beispiel und viele andere auch. Die Frau, die sie da vor Jesus gezerrt haben, beim Ehebruch ertappt und andere. Das Wissen um die Vergebung. Die Schmach, schuldig sterben zu müssen, das will niemand. Auch von denen, die Jesus nicht kennen, will das niemand. Eine zweite Hingabe ist das Bekenntnis zu Jesus. Egal wie und egal wo. Wenn Jesus uns schickt, wenn er uns den Mund aufmacht, dann sollen wir reden. Und wir tragen ja nicht die Verantwortung dafür, wir tragen nur die Verantwortung dafür, dass wir den Mund aufmachen. Aber die Worte, die wir brauchen in dem Augenblick, die werden uns durch Jesus gegeben. Und auch bei einem studierten Pfarrer geschehen solche Dinge, dass ich mich nachher gefragt habe, wie bin ich denn jetzt auf diesen Satz gekommen? Und es war klar, der kam von Gott. Und ich wusste natürlich nicht, was dieser Satz im anderen Menschen bewirkt. Das wissen wir oft nicht. Aber das ist auch nicht unsere Sache. Wir sind Botschafter. und nicht Kontrolleure des anderen Glaubens. Bekenntnis zu Jesus. Ja, und dann geht es uns halt auch mal so wie dem Paulus auf dem Areopag in Griechenland, wo er sich hingestellt hat und angefangen hat zu reden. Und die einen haben dann gefragt, was will denn dieser Schwätzer? Weil sie nicht verstanden haben, von was er redet. Und die anderen haben abgewunken und sind gegangen und haben gesagt, ja, wir wollen dich ein andermal hören. Es ist interessant, das nachzulesen in der Bibel, wie es einem solchen Mann wie dem Paulus erging. Und wie er das hat aushalten müssen. Und doch Botschafter war und Menschen zu Jesus führen durfte. Sich an Jesus hingeben, das heißt auch zu lernen, wie gehe ich mit schwierigen Menschen um. In der Familie, in der Nachbarschaft. Gebe ich zurück oder schlucke ich? Schwiegermutter-Examen, Schwiegervater-Examen, schlucken, schweigen, schenken. Das alles gilt im Umgang mit schwierigen Menschen auch, dass man sich überlegt, wie kann ich ihm begegnen? Wie ist Jesus mit schwierigen Menschen umgegangen? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Von diesem Mann, von diesem reichen Mann, der den Auftrag bekommen hat, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und komm und folge mir nach. Der hat ja dann die Kehrtwende gemacht und ist weggegangen. Und da steht in einem Evangelium, Jesus sah ihm nach und liebte ihn. Was für eine seelsorgerliche Geste, die dieser Mensch, auch wenn er es vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen hat, aber doch als einen Begleitschutz mitbekommen hat. Deshalb die Einladung, lasst uns hinausgehen, dort wo Jesus ist, bei den Armen, bei den Ausgestoßenen, bei den Kranken, bei den Sündern, bei denen, mit denen andere nichts zu tun haben wollen, bei den Verbrechern, unter denen er gestorben ist. Und lasst uns seine Schmach tragen. Wir werden nicht gekreuzigt, zumindest nicht mit Nägeln und mit Hammer. Und wenn sie uns mit Worten kreuzigen, ja, da sind wir doch in guter Gesellschaft. Und gerade jetzt in dieser Zeit, in der das Evangelium immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird und zur Privatsache gemacht wird, da ist es umso wichtiger, dass wir uns zu unserem Glauben bekennen. Das Einzige, was wir verlieren können, ist das Ansehen, das wir möglicherweise bei den anderen gehabt haben könnten. Aber wer weiß, was die hinter vorgehaltener Hand über uns reden. Und da kommt es dann auf das auch nicht mehr an. Jesu Leben ist unser Weg. Ein drittes, Jesu Weg ist unser Ziel. Also nochmal, alles auf Jesus setzen. Das kann man lernen und das kann man üben. Dinge, die in einem am Tag passieren, dass man die einfach in Beziehung setzt mit dem, was hier geschieht und wie Jesus die Dinge im Blick hat. Wir sind gerade am Bauen und sind gerade mit dem Innenausbau beschäftigt. Und das ist interessant. Wir machen an den Wänden Holzverkleidung und machen das aus Naturbrettern, also nicht das, was man so im Laden kaufen kann, foliert und schön alles gleichmäßig. Und da sieht jedes Brett anders aus, die Äste sehen anders aus und dies. Und das ist sehr, sehr rustikal. So, und jetzt hat man die Bretter zugesägt und irgendwann habe ich aus den Brettern, die ich bekommen habe, einfach die schönsten Stücke rausgesägt. Von Astloch zu Astloch gab es ein Stück, abgesägt, sauber gemacht, gestrichen und dann an die Wand gebracht. Und dann habe ich es eins ums andere Mal erlebt, dass diese Abschnitte, die ich ohne Maßband abgeschnitten habe, einfach nur so, ach, da ist der Ast, da ist der Ast, komm, säg's durch, dass das auf den Zentimeter gepasst hat. So, und da steht man nicht nur da und sagt, toll. Nein, da sage ich, danke Jesus, du bist genial. Weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass er da seine Finger im Spiel hat. Und dass er die Bretter, das ist nicht nur einmal passiert, und dass er die Bretter so von mir hat abschneiden lassen, dass ich am Schluss so gut wie nichts korrigieren musste. Ich muss nur suchen, wo steht's? alles in Verbindung setzen. Tut es uns weh, wenn wir eine grüne Ampel in Verbindung mit Jesus setzen? Die hätte ja vielleicht schon längst rot sein können. Und dann ist sie immer noch grün, immer noch grün, immer noch grün. Oh, ich darf noch durch. Oder dass man was sucht. Und dann bittet Jesus, führ doch meine Augen dorthin, wo es liegt. Und dann dreht man sich rum. Ja, habe ich schon 10-mal geguckt und immer übersehen. Aber jetzt sehe ich es. Und dann darf man doch Jesus danken. Wenn es ein gutes Mittagessen gibt, ein gutes Frühstück, darf man doch Jesus danken. Alles in Beziehung setzen zu ihm. Da wird das Leben plötzlich viel reicher. Es wird viel bunter. Man sieht viel mehr. Und spürt vor allem, wie Gott seinen Kindern uns Gutes tun will. Jesu Weg ist unser Ziel, alles auf Jesus setzen. Und das gibt Hoffnung. Hoffnung auf etwas, was noch nicht da ist. Oder umgekehrt gesagt, es ist da, aber wir können es noch nicht sehen. Deshalb ist dieser Schlussvers, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, die ist beschrieben in den letzten 2 Kapiteln der Offenbarung. Die muss man lesen, da geht einem das Herz auf. Da bekommt man Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem. Hoffnung, nicht etwas Vages, sondern etwas Gewisses. Die Bibel hat einen durch und durch positiven Hoffnungsbegriff. Ermutigung, den nächsten Schritt zu gehen, ohne zu wissen, was dann passiert. Wissen wir, was heute Nachmittag kommt? Wir können planen, aber wissen tun wir nichts. Wissen um die Kraftquelle Jesu und diese Kraftquelle Jesus zu nützen, zu beten für das, was am Tag wichtig ist. Und natürlich nicht zuletzt das Wissen, unser Ziel ist nicht die Erde, sondern der Himmel. Das muss man sich immer wieder durchdenken bei allem, was man als Bleibendem gerne schaffen möchte. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir sind unterwegs zur zukünftigen. Und suchen heißt nun nicht irgendwo blindlings suchen. Also wenn ich einen Hammer suche, dann gehe ich nicht bei uns zu Hause in die Speisekammer, sondern dann gehe ich dort, wo mein Werkzeug liegt. Das heißt, suchen, zielorientiert suchen. Wer Gott sucht, wer diese bleibende Stadt sucht, der muss zielorientiert suchen. Wer den lebendigen Gott sucht, findet ihn nicht bei Buddha, da braucht er es gar nicht anzufangen. Oder beim Hinduismus oder sonst irgendwo. Er findet ihn nur dort, wo Gott sich finden lässt. Aber dieses Suchen, so zielorientiert es ist zugleich auch eine Sache der Bewegung. Im Suchen bin ich in Bewegung. Ich kann mich nicht auf den Sessel setzen und sagen, so jetzt suche ich mal meinen Hammer. Sondern muss ich mich in Bewegung setzen. Da darf ich mich in Bewegung setzen. Und Jesus macht mir Beine. Ich zeige dir, wo ich zu finden bin. Auf, mach dich auf und geh los. Jetzt sind wir weit rumgekommen. Ich lese den Abschnitt nochmal. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unser Herr stirbt draußen vor dem Tor. Das bedeutet für uns, Jesu Tod ist unser Leben. Jesu Leben ist unser Weg und Jesu Weg ist unser Ziel. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns zu erlösen. Du hast dein Leben in den Tod gegeben, um uns das Leben zu schenken, das wahre Leben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und wir bitten dich, dass wir das Opfer deiner Liebe für uns bedenken und annehmen, dass wir bereit sind, uns dir hinzugeben, und aus deiner Hand zu empfangen, was du uns jeden Tag neu schenkst. Mach uns bereit, dass wir füreinander da sind, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen, so wie du uns geliebt hast, so wie du uns gedient hast und es immer noch tust. Hab Dank für die Menschen, die hier arbeiten, um anderen Urlaub zu gönnen. zu ermöglichen. Hab Dank, dass wir hier in diesem Haus Erholung finden, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Hab Dank für alles, was du tust an jedem Tag in unserem Leben. Wir bitten dich, schenke du uns ganz aufmerksame Augen, ein aufmerksames Herz, einen wachen Geist. Und lass besonders jetzt in dieser Passionszeit uns Entdeckungen machen, die mit dir und deinem Leiden und Sterben in Zusammenhang sind. Dass wir dankbar werden, dass wir Ehrfurcht haben vor dir und das, was du uns zumutest, dass wir es aus deiner Hand nehmen, im Wissen, dass du uns auch die Kraft gibst, es zu tragen. Und so segne uns diesen Sonntag und schenke du uns Kraft für die neue Woche, für alles, was kommt. Du hast es im Blick, du hast es in der Hand und das ist gut. Amen. Wir beten mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank. Gottesdienst. Sie wissen, Gott dient uns. Können wir uns doch gut merken. Und auf Jesus schauen, ihn vor Augen haben und ihn bekennen. Wenn wir das mitnehmen in diese Woche. Ja, herzlichen Dank. Wir laden auch gerne wieder ein für die kommenden Sonn- und Feiertage, die Gottesdienste. Und noch eine kleine Zusatzinfo am Ostermontagabend. Da bekommen wir wieder Besuch von unseren Freunden aus der Ukraine, dem Sergei Morgun mit seiner Familie, Montag, Ostermontag, 19 Uhr. Und wenn du noch den Segen uns zusprichst.
Geht hin im Frieden und unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.